Was passiert, wenn Gott dich segnet, aber dein Herz noch immer versucht, sich den Segen zu erarbeiten? Heute gehen wir mit Jakob durch Jahre voller Sehnsucht, Arbeit, Täuschung und innerer Unruhe. Er sucht Liebe, Sicherheit, Heimat und landet in einem Haus, in dem er selbst erfährt, wie es ist, betrogen zu werden. Und doch mitten in diesen verworrenen Familiengeflechten wächst etwas, das größer ist als menschliche Planung. Gottes Treue bleibt, auch wenn Menschen krumm handeln. Willkommen zu Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam und heute lesen wir 1. Mose, Kapitel 29 bis 32. Jakobs lange Nacht auf dem Weg in seine Berufung. Auch in diesem Jahr gehen wir gemeinsam einmal vollständig durch die Bibel, Tag für Tag ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Gott schreibt gerade, auch wenn unser Leben sich nach Umwegen anfühlt. Und manchmal begegnet er uns nicht zuerst im Erfolg, sondern im Ringen. Wenn dir diese Folge hilft, ist eine kurze Bewertung auf deiner Podcast-Plattform ein großes Geschenk für mich. An Jakobs Geschichte trifft mich jedes Mal diese Mischung aus Nähe und Fremdheit. Er glaubt an Gottes Verheißung, und doch lebt er oft so, als hinge alles an seiner eigenen Geschicklichkeit. Wie leicht ist es, an Gott zu glauben und trotzdem innerlich getrieben zu sein. Sichern, schützen, kontrollieren und vorausplanen. Und dann kommt der Moment, in dem man merkt, ich kann die Richtung nicht erzwingen, ich kann sie nur empfangen. Und genau da wird diese Geschichte so ehrlich. Gott arbeitet an Jakob, nicht nur durch offene Türen, sondern auch durch zähe Jahre, komplizierte Beziehungen, unerwartete Wendungen. Als würde der Herr sagen, ich gebe dir nicht nur etwas, ich forme dich. Heiliger Geist, komm in unsere Unruhe. Schenk uns ein Herz, das loslassen kann. Und eine stille Gewissheit, dass Gottes Treue uns trägt. Auch wenn wir noch ringen. Amen. Und so öffnen wir wieder das 1. Buch Mose, Kapitel 29 und lesen weiter. Hierauf setzte Jakob seine Wanderung fort und gelangte in das Land, das gegen Osten lag. Als er sich dort umsah, gewahrte er auf dem Felde einen Brunnen, an dem gerade drei Herden Kleinvieh lagerten. Denn aus diesem Brunnen pflegte man die Herden zu tränken. Über der Öffnung des Brunnens aber lag ein großer Stein. Diesen wälzte man erst dann, wenn alle Herden dort zusammengetrieben waren, von der Brunnenöffnung ab und tränkte das Kleinvieh. Darauf legte man den Stein wieder zurück an seinen Platz über der Öffnung des Brunnens. Da sagte Jakob zu den Leuten: Meine Brüder, woher seid ihr? Sie antworteten: Wir sind aus Haran. Hierauf fragte er sie: Kennt ihr Laban, den Sohn Nahors? Sie antworteten: Ja, den kennen wir. Da fragte er sie: Geht es ihm gut? Sie erwiderten: Ja. Und da kommt gerade seine Tochter Rahel mit dem Kleinvieh. Da sagte er: Es ist ja noch hoch am Tage. Und noch ist's nicht die Zeit, das Vieh zusammenzutreiben. Tränkt doch das Kleinvieh und lasst es dann wieder weiden. Sie antworteten: Das können wir nicht, bis alle Herden beisammen sind. Dann erst wälzt man den Stein von der Öffnung des Brunnens ab und wir tränken das Kleinvieh. Jakobs Begrüßung mit Rahel und seine Aufnahme bei Laban. Während er noch mit ihnen redete, war Rahel mit dem Kleinvieh ihres Vaters herangekommen, denn sie war eine Hirtin. Sobald nun Jakob Rahel, die Tochter seines Oheims Laban, und das Kleinvieh seines Oheims Laban erblickt hatte, trat er hinzu, wälzte den Stein von der Brunnenöffnung ab und tränkte das Kleinvieh seines Oheims Laban. Dann küsste er Rahel, weinte laut und teilte ihr mit, dass er ein Neffe ihres Vaters, und zwar ein Sohn Rebekkas sei. Da eilte sie weg und berichtete es ihrem Vater. Als nun Laban die Nachricht über Jakob, den Sohn seiner Schwester, vernahm, lief er ihm entgegen, umarmte und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Da erzählte er dem Laban seine ganze Lebensgeschichte. Laban aber sagte zu ihm: Fürwahr, du bist von meinem Fleisch und Bein. Jakob tritt bei Laban in Dienst. Bei der Werbung um Rahel durch die Unterschiebung Leas von Laban getäuscht, dient er nochmals 7 Jahre um Rahel. Als Jakob nun einen Monat lang bei Laban geblieben war, sagte dieser zu ihm: Du bist doch mein Verwandter. Solltest du da umsonst für mich arbeiten? Lass mich wissen, was dein Lohn sein soll. Nun hatte Laban zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Lea hatte matte Augen, während Rahel schön von Gestalt und schön von Angesicht war. Daher hatte Jakob die Rahel liebgewonnen und sagte: Ich will dir 7 Jahre lang um deine jüngere Tochter Rahel dienen. Laban antwortete: Es ist besser, ich gebe sie dir als einem fremden Manne, bleibe also bei mir. So diente denn Jakob um Rahel 7 Jahre, und diese kamen ihm wie wenige Tage vor. So lieb hatte er Rahel. Hierauf sagte Jakob zu Laban: Meine Zeit ist abgelaufen, gib mir nun meine Frau, damit ich mich mit ihr verheirate. Da lud Laban alle Einwohner des Ortes ein und veranstaltete ein Festmahl. Am Abend aber nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm hinein, und er wohnte ihr bei. Und Laban gab seine Tochter Lea, seine Magd Silpa, zur Leibmagd. Am anderen Morgen aber stellte es sich heraus, dass es Lea war. Als er nun zu Laban sagte: Was hast du mir da angetan? Habe ich nicht um Rahel bei dir gedient? Warum hast du mich betrogen? Antwortete Laban: Hierzulande ist es nicht Sitte, die jüngere Tochter vor der älteren wegzugeben. Bringe die Brautwoche mit dieser zu Ende. Dann soll dir auch die andere gegeben werden für den Dienst, den du mir noch weitere 7 Jahre leisten musst. Jakob willigte ein und hielt die Brautwoche mit Lea aus. Dann gab Laban ihm auch seine Tochter Rahel zur Frau. Und Laban gab seiner Tochter Rahel seine Magd Bilha zur Leibmagd. Jakob ging nun auch zu Rahel ein, hatte aber Rahel lieber als Lea. Er blieb dann noch weitere 7 Jahre bei Laban im Dienst. Leas 4 erste Söhne. Als nun der Herr sah, dass Lea unbeliebt war, machte er sie fruchtbar, während Rahel kinderlos blieb. Lea wurde also guter Hoffnung und gebar einen Sohn, den sie Ruben nannte. Denn, sagte sie, der Herr hat mein Elend angesehen. Ja, nun wird mein Mann mich liebgewinnen. Hierauf wurde sie wieder guter Hoffnung, und als sie einen Sohn geboren hatte, sagte sie: Weil der Herr gehört hat, dass ich ungeliebt bin, hat er mir auch diesen Sohn gegeben. Darum nannte sie ihn Simeon. Als sie dann wieder guter Hoffnung geworden war und einen Sohn gebar, sagte sie: Nun endlich wird mein Mann mir anhangen, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren. Darum nannte sie ihn Levi. Hierauf wurde sie nochmals guter Hoffnung und gebar einen Sohn. Da sagte sie: Diesmal will ich den Herrn preisen. Darum nannte sie ihn Juda. Danach bekam sie kein Kind mehr. Die 2 Söhne der Bilha, der Leibmagd Rahels. Als nun Rahel sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar, wurde sie auf ihre Schwester neidisch und sagte zu Jakob: Schaffe mir Kinder, oder ich sterbe. Da geriet Jakob in Zorn gegen Rahel und sagte: Stehe ich etwa an Gottes statt, der dir Kindersegen versagt hat? Da erwiderte sie: Hier hast du meine Leibmagd Bilha. Gehe zu ihr ein, damit sie auf meinen Knien gebiert und auch ich durch sie zu Kindern komme. So gab sie ihm ihre Leibmagd Bilha zum Weib, und Jakob ging zu ihr ein. Da wurde Bilha guter Hoffnung und gebar dem Jakob einen Sohn. Rahel aber sagte: Gott hat mich mein Recht finden lassen und auch meine Bitte erhört und mir einen Sohn geschenkt. Darum gab sie ihm den Namen Dan. Hierauf wurde Bilha, die Leibmagd Rahels, wieder guter Hoffnung und gebar dem Jakob einen 2. Sohn. Da sagte Rahel: Gottes Kämpfe habe ich mit meiner Schwester gekämpft und habe auch gesiegt. Darum nannte sie ihn Naphtali. Die 2 Söhne der Silpa, der Leibmagd Leas. Als nun Lea sah, dass sie nicht mehr Mutter wurde, nahm sie ihre Leibmagd Silpa und gab sie dem Jakob zum Weibe. So gebar denn Silpa, die Leibmagd Leas, dem Jakob einen Sohn. Da sagte Lea: Glück auf! Und gab ihm den Namen Gad. Hierauf gebar Silpa die Leibmagd Leas, dem Jakob noch einen zweiten Sohn. Da sagte Lea: Ich Glückliche, ja, glücklich werden mich die Töchter des Volkes preisen. Darum nannte sie ihn Asser, die Wirkung der Liebesäpfel, die letzten Kinder der Lea. Als nun Ruben einmal in den Tagen der Weizenernte ausging, fand er Liebesäpfel auf dem Felde und brachte sie seiner Mutter Lea. Da sagte Rahel zu Lea: Gib mir doch einige von den Liebesäpfeln deines Sohnes. Aber sie antwortete ihr: Ist es nicht genug, dass du mir meinen Mann genommen hast? Willst du mir nun auch noch die Liebesäpfel meines Sohnes nehmen? Darauf antwortete Rahel: So mag Jakob denn diese Nacht bei dir verbringen, zum Entgelt für die Liebesäpfel deines Sohnes. Als Jakob nun am Abend vom Felde heimkam, ging Lea hinaus ihm entgegen und sagte: Zu mir musst du eingehen, denn ich habe dich um vollen Preis mit den Liebesäpfeln meines Sohnes erkauft. So verbrachte er denn jene Nacht bei ihr. Und Gott erhörte die Bitte der Lea, sodass sie guter Hoffnung wurde und dem Jakob einen fünften Sohn gebar. Da sagte Lea: Gott hat mir meinen Lohn dafür gegeben, dass ich meine Leibmagd meinem Manne überlassen habe. Darum gab sie ihm den Namen Issachar. Hierauf wurde Lea noch einmal guter Hoffnung und gebar dem Jakob einen sechsten Sohn. Da sagte Lea: Gott hat mich mit einem schönen Geschenk bedacht. Nun endlich wird mein Mann bei mir wohnen, denn ich habe ihm sechs Söhne geboren. Darum nannte sie ihn Sebulon. Später gebar sie noch eine Tochter, die sie Dina nannte. Rahel wird die Mutter Josefs. Nun dachte Gott auch an Rahel. Gott erhörte sie und vergönnte ihr Mutterfreuden. Sie wurde guter Hoffnung und gebar einen Sohn. Da sagte sie: Gott hat meine Schmach hinweggenommen. Darum gab sie ihm den Namen Josef, indem sie sagte: Der Herr möge mir noch einen Sohn hinzufügen. Jakobs neuer Dienstvertrag mit Laban. Als nun Rahel den Josef geboren hatte, sagte Jakob zu Laban: Lass mich ziehen, ich möchte in meine Heimat und in mein Vaterland zurückkehren. Gib mir meine Frauen und meine Kinder, um die ich dir gedient habe, damit ich hinziehen kann. Du weißt ja selbst, welche Dienste ich dir geleistet habe. Da antwortete ihm Laban: Erweise mir doch eine Liebe. Es ist mir klar geworden, dass der Herr mich um deinetwillen gesegnet hat. Dann fuhr er fort: Bestimme nur den Lohn, den du von mir verlangst, so will ich ihn dir geben. Da antwortete er ihm: Du weißt selbst, wie ich dir gedient habe und was aus deinem Viehbesitz unter meiner Hut geworden ist. Du besaßest ja vor meiner Ankunft nur wenig, aber nun hat es sich gewaltig vermehrt und der Herr hat dich bei allem, was ich unternommen habe, gesegnet. Nun aber, wann soll auch ich für meine Familie sorgen? Da fragte jener: Was soll ich dir geben? Jakob antwortete: Du brauchst mir gar nichts zu geben. Wenn du nur auf folgenden Vorschlag von mir eingehst, so will ich dein Kleinvieh von neuem weiden und hüten. Ich will heute durch dein sämtliches Kleinvieh hindurchgehen, indem ich daraus alle gesprenkelten und gefleckten Tiere und überdies jedes dunkelfarbige Stück unter den Schaflämmern und alle gefleckten und gesprenkelten Ziegen absondere, und nur solche Tiere sollen mein Lohn sein. Und darin soll an irgendeinem künftigen Tage meine Ehrlichkeit sich klar erweisen. Wenn du kommst, um dir meinen Lohn anzusehen, so soll jedes Stück, das unter den Ziegen nicht gesprenkelt oder gefleckt und unter den Schafen nicht dunkelfarbig ist, als von mir gestohlen gelten. Da sagte Laban: Gut, dein Vorschlag soll gelten. Jakob gelangt durch List zu großem Viehbesitz. Er sonderte dann noch an demselben Tag die gestreiften und gefleckten Ziegenböcke und alle gesprenkelten und gefleckten Ziegen ab, jedes Stück, woran nur etwas Weißes war, und alles, was unter den Schafen dunkelfarbig war, und übergab diese Tiere der Hut seiner Söhne. Sodann setzte er einen Zwischenraum von 3 Tagesreisen zwischen sich und Jakob fest. Jakob aber blieb als Hirt bei dem übrigen Kleinvieh Labans. Nun holte sich Jakob frische Stäbe von Weißpappeln, sowie von Mandelbäumen und Plantagen und schälte an ihnen weiße Streifen heraus, indem er das Weiße an den Stäben bloßlegte. Dann stellte er die Stäbe, die er geschält hatte, in die Wassertrüge, in die Wassertränkrinnen, zu denen das Kleinvieh zum Trinken zu kommen pflegte, gerade vor die Tiere hin. Wenn dann die Tiere, die zur Tränke kamen, brünstig wurden und sich vor den Stäben begatteten, so brachten sie gestreifte, gesprenkelte und gefleckte Junge zur Welt. Jakob sonderte dann die Lämmer ab und richtete die Blicke der Tiere auf das Gestreifte und alles Dunkelfarbige unter dem Kleinvieh Labans und legte für sich besondere Herden an, die er nicht zu dem Kleinvieh Labans tat. Und so oft fortan das kräftige Kleinvieh brünstig wurde, stellte Jakob die Stäbe den Tieren vor die Augen in die Wassertrüge, damit sie sich vor den Stäben begatteten. Wenn dagegen die Tiere schwächlich waren, stellte er sie nicht hin. So kam es, dass die schwächlichen Tiere dem Laban, die kräftigen aber dem Jakob zuteil wurden. So wurde er ein außergewöhnlich reicher Mann und er erwarb sich große Herden, auch Mägde und Knechte, Kamele und Esel. Die Anlässe zu Jakobs Flucht. Da erhielt Jakob Kunde von den Äußerungen der Söhne Labans, die da sagten: Jakob hat das ganze Hab und Gut unseres Vaters an sich gebracht und seinen ganzen jetzigen Reichtum aus dem Besitz unseres Vaters gewonnen. Zugleich merkte Jakob an Labans Gesichtsausdruck wohl, dass er gegen ihn nicht mehr so gesinnt war wie früher. Da sagte der Herr zu Jakob: Kehre in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft zurück, ich will mit dir sein. Jakobs Beratung mit seinen Frauen. Da sandte Jakob hin, ließ Rahel und Lea auf das Feld zu seiner Herde rufen und sagte zu ihnen: Ich sehe es dem Gesicht eures Vaters an, dass er gegen mich nicht mehr so gesinnt ist wie früher, obgleich doch der Gott meines Vaters mit mir gewesen ist. Ihr selbst wisst ja, dass ich eurem Vater mit meiner ganzen Kraft gedient habe. Doch euer Vater hat mich betrogen und mir den Lohn schon 10-mal abgeändert. Gott aber hat ihm nicht gestattet, mir Schaden zuzufügen. So oft er nämlich sagte, die gesprenkelten Tiere sollen dein Lohn sein, warf die ganze Herde gesprenkelte Lämmer. Und so oft er sagte, die gestreiften Tiere sollen dein Lohn sein, warf die ganze Herde gestreifte Lämmer. So hat Gott eurem Vater den Viehbesitz genommen und ihn mir gegeben. In der Brunstzeit des Kleinviehs nämlich hob ich meine Augen auf und sah im Traume, wie die Böcke, welche das Kleinvieh belegten, gestreift, gesprenkelt und getüpfelt waren. Der Engel Gottes aber sagte im Traume zu mir: Jakob. Ich antwortete: Hier bin ich. Da sagte er: Hebe doch deine Augen auf und sieh, alle Böcke, die das Kleinvieh belegen, sind gestreift, gesprenkelt und getüpfelt. Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir angetan hat. Ich bin der Gott von Bethel, wo du einen Denkstein gesalbt und wo du mir ein Gelübde getan hast. Mache dich jetzt auf, verlasse dieses Land und kehre in dein Heimatland zurück. Da antworteten ihm Rahel und Lea mit den Worten: Haben wir etwa noch ein Teil und Erbe im Hause unseres Vaters? Haben wir ihm nicht als Fremde gegolten? Er hat uns ja verhandelt und den Erlös für uns längst vollständig verbraucht. Ja, der ganze Reichtum, den Gott unserem Vater entzogen hat, gehört uns und unseren Söhnen. Tu also nun alles, was Gott dir geboten hat. Jakobs Flucht und Labans Verfolgung. Da machte Jakob sich auf, setzte seine Kinder und seine Frauen auf die Kamele und nahm sein sämtliches Vieh und all sein Hab und Gut mit, das er erworben hatte, das Vieh, das ihm gehörte, das er in Nordmesopotamien erworben hatte, um sich zu seinem Vater Isaak nach dem Lande Kanaan zu begeben. Während aber Laban hingegangen war, um seine Schafe zu scheren, entwandte Rahel das Bild des Hausgottes ihres Vaters. Und auch Jakob täuschte den Aramäer Laban, insofern er ihm nichts davon mitteilte, dass er sich heimlich entfernen wollte. Er entfloh also mit allem, was ihm gehörte, und machte sich auf den Weg. Er setzte über den Euphratstrom und schlug den Weg nach dem Gebirge Gilead ein. Erst am dritten Tage erfuhr Laban, dass Jakob entflohen war. Da nahm er seine Stammesgenossen mit sich, verfolgte ihn 7 Tagesreisen weit und holte ihn am Gebirge Gilead ein. Aber Gott erschien dem Aramäer Laban nachts im Traum und sagte zu ihm: Hüte dich wohl, mit Jakob anders als freundlich zu reden. Labans Strafrede und Haussuchung. Als nun Laban den Jakob eingeholt hatte, Jakob hatte aber sein Zelt auf dem Berge aufgeschlagen und auch Laban lagerte sich mit seinen Stammesgenossen im Gebirge Gilead, da sagte Laban zu Jakob: Warum hast du es unternommen, mich zu täuschen, und hast meine Töchter wie Kriegsgefangene entführt? Warum bist du heimlich entflohen und hast mich hintergangen und mir nichts davon mitgeteilt? Ich hätte dir sonst mit Sang und Klang, mit Paukenschlag und Saitenspiel das Geleit gegeben und hast mir nicht einmal verstattet, meine Enkel und Töchter zu küssen? Ja, du hast töricht gehandelt. Es stände nun wohl in meiner Macht, dir übel mitzuspielen. Aber der Gott deines Vaters hat gestern Nacht zu mir gesagt: Hüte dich ja davor, mit Jakob anders als freundlich zu reden. Nun gut, du bist von mir weggegangen, weil du so starke Sehnsucht nach dem Hause deines Vaters hattest. Aber warum hast du mir meinen Gott gestohlen? Da antwortete Jakob dem Laban: Weil ich mich fürchtete, denn ich dachte, du würdest mir deine Töchter entreißen. Bei wem du aber dein Götterbild findest, der soll nicht am Leben bleiben. Durchsuche im Beisein unserer Stammesgenossen alles, was ich bei mir habe, und nimm das an dich, was dir gehört. Jakob wusste nämlich nicht, dass Rahel entwandt hatte. Da ging Laban in Jakobs Zelt und in Leas Zelt und in das Zelt der beiden Mägde, fand aber nichts. Aus dem Zelt der Lea ging er dann in das Zelt der Rahel. Diese hatte aber das Götterbild genommen und es in den Sattelkorb des Kamels gelegt und sich darauf gesetzt. Laban durchsuchte nun das ganze Zelt, fand aber nichts. Sie hatte nämlich zu ihrem Vater gesagt: O Herr, sei nicht ungehalten darüber, dass ich vor dir nicht aufstehen kann. Ich bin eben unwohl nach der Frauenweise. So hatte er denn trotz seines Suchens das Götterbild nicht gefunden. Jakobs Anklagerede. Nunmehr geriet Jakob in Zorn und machte Laban laute Vorwürfe mit den Worten: Was habe ich nun verbrochen? Was verschuldet, dass du mich so hitzig verfolgt hast? Du hast nun all meinen Hausrat durchstöbert. Was hast du denn von deinem gesamten Hausrat gefunden? Lege es hierher vor meine und deine Stammesgenossen. Sie sollen entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. 20 Jahre bin ich jetzt bei dir gewesen. Deine Mutterschafe und deine Ziegen haben nie fehlgeworfen und von den Böcken deines Kleinviehs habe ich keinen gegessen. Wenn ein Stück Vieh zerrissen war, habe ich es nicht zu dir bringen dürfen. Nein, ich habe es ersetzen müssen. Von mir hast du es gefordert, mochte es bei Tage oder in der Nacht geraubt sein. So ging es mir. Bei Tage kam ich vor Hitze um und nachts vor Frost, und kein Schlaf kam in meine Augen. Jetzt sind es 20 Jahre, dass ich dir in deinem Hause gedient habe, 14 Jahre um deine beiden Töchter und 6 Jahre bei deinem Kleinvieh. Und 10-mal hast du mir den Lohn abgeändert. Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams, den auch Isaak verehrt, auf meiner Seite gestanden hätte, ja, dann hättest du mich jetzt mit leeren Händen ziehen lassen. Aber Gott hat mein Elend und die mühselige Arbeit meiner Hände gesehen und gestern Nacht sein Urteil abgegeben. Labans Antwort: Der Friedensvertrag zwischen ihm und Jakob. Da gab Laban dem Jakob zur Antwort: Die Töchter sind meine Töchter und die Kinder sind meine Kinder. Das Vieh ist mein Vieh und alles, was du hier siehst, gehört mir. Aber was könnte ich heute noch für diese meine Töchter tun oder für ihre Kinder, die sie geboren haben? So komm denn, lass uns beide einen Vertrag miteinander schließen, der soll als Zeuge zwischen mir und dir dienen. Hierauf nahm Jakob einen Stein und richtete ihn als Denkstein auf. Dann sagte er zu seinen Stammesgenossen: Lest Steine zusammen. Da holten sie Steine und machten einen Haufen davon. Dann hielten sie dort auf dem Steinhaufen ein Mahl. Und Laban nannte ihn Jega Sahaduta. Jakob aber nannte ihn Galed. Darauf sagte Laban: Dieser Steinhaufe ist heute ein Zeuge zwischen mir und dir. Darum nannte er ihn Galed. Und den Denkstein, den er aufgerichtet hatte, nannte er Mizpah, indem er sagte: Der Herr sei Wächter zwischen mir und dir, wenn wir einander aus den Augen gekommen sind. Solltest du je meine Töchter schlecht behandeln oder noch andere Frauen zu meinen Töchtern hinzunehmen, wenn dann auch kein Mensch bei uns sein sollte, bedenke wohl, Gott ist Zeuge zwischen mir und dir. Weiter sagte Laban zu Jakob: Siehe, der Steinhaufe hier und der Denkstein hier, den ich zwischen mir und dir aufgerichtet habe. Dieser Steinhaufe soll ein Zeuge und der Denkstein hier ein Zeugnis sein, dass weder ich über diesen Steinhaufen zu dir hinausgehen darf, noch du über diesen Steinhaufen und diesen Denkstein zu mir in böser Absicht hinausgehen darfst. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sollen Richter zwischen uns sein, der Gott je ihres Stammvaters. Als dann Jakob, bei dem Gott, den sein Vater Isaak verehrte, geschworen hatte, brachte er ein Schlachtopfer auf dem Berge dar und lud seine Stammesgenossen zur Teilhabe am Mahl ein. So hielten sie denn das Mahl und übernachteten auf dem Berge. Labans Abschiednahme. Am anderen Morgen aber in der Frühe küsste Laban seine Enkel und seine Töchter und nahm Abschied von ihnen. Dann brach er auf und kehrte an seinen Wohnort zurück. Dem Jakob erschienen Engel bei seinem Eintritt in das Verheißungsland. Als nun auch Jakob seines Weges zog, begegneten ihm Engel Gottes. Sobald Jakob sie erblickte, sagte er: Hier ist Gottes Heerlager. Darum nannte er jenen Ort Mahanaim. Jakob sendet Boten an Esau mit demütiger Bitte und teilt seinen Zug aus. Angst vor Esau in zwei Teile. Hierauf sandte Jakob Boten voraus an seinen Bruder Esau nach der Landschaft Seir ins Gebiet der Edomiter und gab ihnen folgenden Auftrag: So sollt ihr zu meinem Herrn, zu Esau, sagen: Dein Knecht Jakob lässt dir Folgendes melden. Ich habe bei Laban in der Fremde gelebt und mich bis jetzt dort aufgehalten. Ich habe mir dort Rinder und Esel, Kleinvieh, Knechte und Mägde erworben und sende nun Boten, um es meinem Herrn mitzuteilen, damit ich Gnade in deinen Augen finde. Die Boten kehrten dann zu Jakob zurück mit der Meldung: Wir sind zu deinem Bruder Esau gekommen und er zieht dir auch schon in Begleitung von 400 Mann entgegen. Da geriet Jakob in große Angst und es wurde ihm bange. Er teilte daher die Leute, die er bei sich hatte, und ebenso das Kleinvieh sowie die Rinder und Kamele in zwei Heere. Denn er dachte: Wenn Esau den einen Zug überfällt und niederschlägt, so wird doch der andere Zug entrinnen können. Jakobs Gebet um Hilfe. Dann betete Jakob: Gott meines Vaters Abraham und meines Vaters Isaak, Herr, der du mir geboten hast, kehre in dein Vaterland und zu deiner Verwandtschaft zurück. Ich will dir Gutes tun. Ich bin zu gering für all die Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn nur mit meinem Wanderstabe bin ich über den Jordan dort gezogen und bin jetzt zu zwei Herren geworden. Ach, errette mich nun aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich bin in Angst vor ihm, dass er kommt und uns erschlägt, die Mütter samt den Kindern. Du hast mir doch verheißen, gewiss, ich will dir Gutes tun und deine Nachkommen so zahlreich werden lassen, dass sie sind wie der Sand am Meer, den man vor Menge nicht zählen kann. Abordnung neuer Boten an Esau mit Geschenken. Er blieb dann in jener Nacht dort und wählte aus dem Vieh, das ihm gerade zur Hand war, ein Geschenk für seinen Bruder Esau aus, nämlich 200 Ziegen und 20 Böcke, 200 Mutterschafe und 20 Widder, 30 säugende Kamele nebst ihren Füllen, 40 junge Kühe und 10 junge Stiere, 20 Eselinnen und 10 Eselfüllen. Er übergab diese seinen Knechten, jede Herde besonders, und befahl seinen Knechten: Zieht vor mir her und lasst einen Abstand zwischen den einzelnen Herden. Dann gab er dem Ersten folgende Weisung: Wenn mein Bruder Esau dir begegnet und dich fragt, wem gehörst du und wohin willst du und wem gehören die Tiere, die du da treibst, so antworte: Sie gehören deinem Knecht Jakob. Es ist das ein Geschenk, das er meinem Herrn Esau sendet. Er selbst kommt gleich hinter uns her. Dieselbe Weisung gab er auch dem Zweiten und dem Dritten und allen anderen, welche die Herden trieben, nämlich: Ganz ebenso sollt ihr zu Esau sagen, wenn ihr ihm begegnet, und sollt weiter sagen: Dein Knecht Jakob kommt selbst gleich hinter uns her. Er dachte nämlich: Ich will ihn durch das Geschenk versöhnen, das mir vorauszieht. Erst dann will ich ihm selber vor die Augen treten, vielleicht nimmt er mich dann freundlich an. So zog also das Geschenk vor ihm her, während er selbst jene Nacht im Lager zubrachte. Jakob lässt die Seinen den Jabbok überschreiten, Gottes nächtlicher Ringkampf mit ihm, sein neuer Name Israel. Er machte sich aber noch in derselben Nacht auf, nahm seine beiden Frauen und seine beiden Leibmägde samt seinen 11 Söhnen und setzte über die Furt des Jabbok. Er nahm sie also und ließ sie über den Fluss fahren, und als er dann auch alle seine Habe hinübergebracht hatte, blieb er allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm bis zum Aufgang der Morgenröte. Als dieser nun sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk. Dadurch wurde Jakobs Hüftgelenk während seines Ringens mit ihm verrenkt. Da sagte jener: Lass mich los, denn die Morgenröte ist schon heraufgezogen. Jakob aber antwortete: Ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Da fragte jener ihn: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Da sagte er: Du sollst hinfort nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Da richtete Jakob die Bitte an ihn: Teile mir doch deinen Namen mit. Er aber erwiderte: Warum willst du meinen Namen wissen? Hierauf segnete er ihn dort. Jakob nannte dann jenen Ort Pniel, denn, sagte er, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch am Leben geblieben. Als er dann an Pniel vorübergezogen war, ging ihm die Sonne auf, er hinkte aber an seiner Hüfte. Darum essen die Israeliten bis auf den heutigen Tag den Muskel nicht, der über der Hüftpfanne liegt, weil er dem Jakob einen Schlag auf die Hüftpfanne, den Hüftmuskel, versetzt hatte. Herr, du siehst unsere Wege, die nicht gerade sind, unsere Beziehungen, die uns prägen, unsere Muster, die wir kaum durchschauen. Lehre uns, dir zu vertrauen, wenn wir warten müssen. Reinige unsere Motive, wenn wir planen. Und wenn wir ringen, halte uns fest, bis aus unserer Angst ein neues Vertrauen wird. Segne uns nicht nur mit Gaben, sondern mit einem erneuerten Herzen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nimm dir heute einen stillen Moment und benenne vor Gott, wovor du dich am meisten fürchtest. Dann sprich Jakobs Gebet nach: Herr, rette mich. Bis morgen und vergiss nicht, Gott kommt dir entgegen, manchmal im Segen und manchmal in der Nacht, die dich verwandelt.